Sehr geehrter Herr Schorich, ich bin hier beim Landesbeauftragten für den Datenschutz des Landes Sachsen. Sie arbeiten schon sehr lange in dieser Behörde. Seit 1993 sind Sie eingestellt worden als Techniker, als technischer Leiter, als Leiter des Technikreferats.
Ja.
Und sind dann sogar Landesdatenschutzbeauftragte geworden 2004.
2004.
Lassen Sie uns einsteigen bei der Frage, wieso sind Sie zum Datenschutz gekommen?
Dies lag einfach daran, dass meine vorherige Arbeitsstelle, ganz nüchtern gesagt, 3 Jahre befristet war. Und ich war bei der kommunalen Gemeinschaftsstelle, die sich mit Verwaltungsaufbau in den neuen Bundesländern beschäftigte. Die Frage stand im Raum, was mache ich weiter? Ich hatte zwar ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, aber die Stelle endete, sodass ich mich umgeschaut habe. Und da ich ursprünglich Dresdner bin und zu der Zeit in Leipzig war, war Dresden Alternative. Ich habe die Zeitung aufgeschlagen, habe eine Stellenausschreibung gefunden, wusste, was Datenschutz ist, hatte in der Stelle der KGST auch Berührung mit Datenschutz gehabt, allerdings da in den normalen Verwaltungsprozessen und habe mich beworben. Dann bin zum Vorstellungsgespräch gefahren, relativ unbelastet und nach einiger Zeit kam die Zusage.
Ja. Von der Ausbildung her sind Sie sowohl, interessanterweise, sowohl Mathematiker als auch Theologe.
Ja.
Sie konnten beides zu DDR-Zeiten studieren?
Ja, hintereinander. Wobei man sagen muss, also man konnte zu DDR-Zeiten nur ein Vollstudium an einer staatlichen Universität absolvieren. Die theologische Ausbildung habe ich dann an der kirchlichen Hochschule gemacht. Aber war sozusagen nach der Wende dann genauso als akademische Ausbildung anerkannt.
Ja. Die neuen Bundesländer hatten die Chance, moderne Datenschutzgesetze zu bauen. Es gab schon ein bisschen Erfahrung so im Westen. Nun gibt es aber keine Erfahrung, auf die man zurückgreifen konnte. 1902 eine Prüferfahrung. Wie sah das aus?
Wir hatten eigentlich eher in Sachsen das Phänomen, dass wir viele Leihbeamte aus Baden-Württemberg und Bayern übernommen hatten und die hier tätig waren, sodass unser Datenschutzgesetz eigentlich fast eine 1:1 Übernahme des baden-württembergischen Datenschutzgesetzes war.
Speziell von Sachsen oder für die neuen Bundesländer?
Von Sachsen,
okay.
Von Sachsen jetzt. Also ich glaube, die landsmannschaftlichen Traditionen haben dann immer, je nachdem, wer gerade Partnerland war, das stark geprägt, was damit gekommen ist. Was neu geworden ist und neu hineingekommen ist, ist die verfassungsrechtliche Verankerung des Datenschutzes. Das ist eine Besonderheit der neuen Bundesländer gewesen damals. Einige westliche Bundesländer haben nachgezogen.
Ja.
Aber damals, und zwar nach dem Datenschutzgesetz, ist dann auch der Datenschutz in die Verfassung hineingekommen. Also zeitlicher Ablauf so, 92, 91 Datenschutzgesetz mit Installation des Datenschutzbeauftragten, der 92 die Arbeit aufgenommen hatte. Vorher gab es einen Aufbaustab. Und 93 ist die sächsische Verfassung dann verabschiedet worden, die auch extra das Recht auf Datenschutz kennt.
Ja, und jetzt mussten Sie als Prüfer arbeiten. Wie sah sowas aus in den frühen Jahren?
Also meine erste Amtshandlung als Referatsleiter für Technik war 1993, im September 1993, dass ich die 3 Computer, die bei uns vorhanden waren, die allesamt im Sekretariat standen, erstmal miteinander mit Windows for Workgroups vernetzt habe. Das war der Anfang der Technik bei uns. Ansonsten, wenn man sich damals vor Augen führt, was wir überhaupt mit hatten an Technik, waren es Großrechenanlagen, die noch aus DDR-Zeit stammten. Es gab in den 3 Bezirken Großrechenanlagen, es gab noch einige kleine andere neu gekaufte Großrechenanlagen. Das war das, was wir technisch hatten. Ansonsten haben wir uns um Brandschutztüren gekümmert und um Schredder gekümmert und Ähnliches, aber die waren alle noch in der analogen Welt, nicht in der digitalen Welt, sodass wir de facto bei Null angefangen haben.
Mhm.
Ich habe nochmal nachgeschaut vor dem Gespräch und mir angeschaut, was wir so als erstes mitgemacht hatten. Wir hatten ja das Problem, dass wir auf eine Verwaltung gestoßen sind, die weithin überhaupt keine Berührung mit Datenschutz gehabt hatte. Selbst die neu eingestellten, aber auch die aus der DDR-Verwaltung übernommenen kannten das Thema nicht.
Ja.
Sodass wir in der ersten Zeit eigentlich eher Vermittlung gemacht haben, was ist denn Datenschutz? Und für den technischen Bereich hatten wir eine Bekanntmachung zu dem Paragraph 9, das entspricht den Technikregelungen, die noch ganz in dem klassischen Muster lief, die Zutrittskontrolle, Verarbeitungskontrolle und Ähnliches und dann immer verschiedene Maßnahmen mit aufgeführt hat, wie man das mit gewährleisten kann. Das Spannende an der Sache war, dass wir uns damals intensiv damit auseinandergesetzt haben, den Unterschied zwischen Datensicherheit und Datenschutz schon zu beschreiben.
Ja.
Zu beschreiben. Also das war, haben wir schon von Anfang an versucht mit zu vermitteln. Wenn man sich es dann konkreter anschaut, ist es natürlich vielfach einfach IT-Sicherheit, was wir da mit im Blick hatten.
Ja. Lassen Sie uns noch mal auf die Schutzziele kommen, die recht früh bei den neuen Bundesländern drin waren und auch in Sachsen drin waren. Wie haben Sie die beansprucht? Wie haben Sie sich darauf berufen bei Prüftätigkeiten?
Also die Schutzziele...
Auch im Unterschied zur IT-Sicherheit.
Die Schutzziele sind bei uns relativ spät reingekommen. Also das lag daran, es hat nach der Verabschiedung des Datenschutzgesetzes 92 eine Phase gegeben, wo es de facto keine Änderung bis auf ganz kleine Sachen gegeben hat. Dann kam 95 die Richtlinie und dann standen wir alle vor der Frage, wie geht es weiter?
Ja.
Wir mussten ja alle novellieren.
Ja.
Die Richtlinie hat leider, das haben wir auch alle verpasst, weil die Beteiligung und die Mitarbeit bei der europäischen Gesetzgebung nicht so gestaltet war, wie wir es heute jetzt bei der Datenschutzgrundverordnung in den letzten Jahren erlebt haben, sondern dass die Arbeitsgruppe in der Kommission hat de facto eigentlich sich am deutschen Datenschutzgesetz, an BDSG orientiert und hat viele Regelungen von daher mit übernommen und leider auch die unzureichenden Technikregelungen im BDSG nicht aufgegriffen und sich überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, sondern den Schwerpunkt auf die rechtlichen Fragen gelegt, sodass die Richtlinie im technischen Bereich eigentlich wenig neue Ansätze hatte. Wenig neue Ansätze, wenn überhaupt. Das führte bei uns dazu, dass wir nun vor der Frage standen, wir müssen anpassen. Wir hatten keine Vorgaben durch die Richtlinie und mussten uns selber damit auseinandersetzen, wie gehen wir damit um. Und wenn man sich nochmal anschaut, 95, 96 war die Zeit, wo wir uns das erste Mal mit dem Internet auseinandergesetzt haben. Dann, ich habe noch einen Beschluss gefunden von 95 hier in Sachsen, das AKIT. Das war die Gruppe der IT-Administratoren und IT-Verantwortlichen in den Ministerien, der 95 festgelegt hat, dass die sächsische Landesverwaltung sich nicht ans Internet anschließt, weil den Datenschutz und Sicherheit nicht gegeben sei. Das war sozusagen damals der Diskussionsstand. Also es kam langsam die Frage Internet, Netzverbindung und Ähnliches. Und wir haben auf der anderen Seite bei uns in Sachsen ein Sachs-Telemed-Projekt gehabt, also Telemedizin, wo wir das erste Mal mit dem Thema Chipkarten und Signatur zu tun hatten. Und da merkte man, man kam an die Grenzen dessen, was man da bisher rechtlich drinstehen hatte. Ich habe immer noch mal gehört, das konnte es aber nie belegen, also die alte Anlage zum BDSG, dass die aus einem IBM-Papier entstanden sei, die den Gang durch ein Rechenzentrum beschreibt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber wenn man es sich hernimmt, kann man sich vorstellen, dass es so gewesen sein könnte. Sodass das, was wir da drinstehen haben, ganz klar auf die Frage Großrechenanlagen in der damaligen Form bis hin zu den Magnetbändern, die man abnimmt und irgendwo lagert, ausgerichtet war. Und das passte nicht mehr auf die mittlerweile immer stärker werdende Vielfalt in der Technik, sodass wir vor der Frage standen, was machen wir? Dann, und dann war es damals so, es gab das BSI mit dem Grundschutzhandbuch und den drei Schutzzielen, die im Raum standen. Und wie verhält man sich dazu? Diese Anforderungen gab es ja auch von der IT-Seite her, von der Sicherheitsseite her, während wir ja vom Datenschutz her kamen. Da kam dann diese Differenz mit ins Spiel. Und wir haben im AK Technik darüber diskutiert. Es gab Skeptiker, die gesagt haben, lasst uns beim Bewährten bleiben und das vielleicht etwas aufbohren und noch etwas ergänzen und sowas. Und es gab andere, die gesagt haben, nee, wir müssen alles neu machen und ganz von vorn anfangen. Und dann haben wir gesagt, das können wir jetzt nicht in der großen Sitzung im AK Technik machen, wir setzen eine Arbeitsgruppe ein. Und diese Arbeitsgruppe haben wir uns bemüht, damals sowohl die Befürworter wie die eher skeptischen alle mit zu integrieren. Das ist ja immer das beste Rezept.
Dann, damit fahren wir auch gut.
Alle mit dann einzubinden und haben uns dann in Düsseldorf an das erste Mal getroffen und haben uns angeschaut und gesagt, wo fangen wir jetzt an? Und da war schon die Idee, dass wir das BSI mal hernehmen. Das war das, was wir auch mit angewendet haben. Lange Zeit, auch als Datenschützer, haben wir das Grundschutzhandbuch de facto verwendet, wenn wir irgendwo mit kontrolliert haben. Und haben gesagt, wir gehen mal genauso wie das BSI ran, das kennen die Anwender. Da sind sie mit vertraut, mit den Schutzzielen sind sie kennen Sie und dann haben wir die klassischen Schutzziele des BSI, also Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität hergenommen. Und ein zweiter Schritt war, uns angeschaut und sagen, was kann man sich denn darunter vorstellen? Und dann haben wir plötzlich mitgekriegt, das BSI hat damals diese drei Begriffe verwendet, ohne jegliche Definition. Es wusste keiner, was ist denn das? Was steht denn dahinter? Was ist denn damit gemeint? Und dann kam für uns der nächste Schritt. Wir haben dann versucht, einmal einfach zu formulieren und jetzt aus der Sicht des Datenschutzes, was meint das denn? Was ist denn Verfügbarkeit, dass man immer auf die Daten zugreifen kann? Einfach mal so eine ganz einfache, normale Definition aufgeschrieben. Das haben wir für die drei Sachen gemacht und haben gesagt, ja, aber das ist ja für uns, für unsere Prüfpraxis nicht alles. Und dann haben wir noch mit überlegt, was könnte noch mit dazugehören. Dann sind dann Revisionsfähigkeit und Transparenz, die anderen Schutzziele mit dazugekommen. Wir haben
und durchaus auch noch Authentizität.
Authentizität.
Und es hat Sie nicht beunruhigt, dass Authentizität und was war das noch?
Revisionsfähigkeit und Transparenz.
Dass Revisionsfähigkeit nicht eine Untermenge von Transparenz ist? Hat Sie das nicht beunruhigt?
Ja, also wir schon durchaus. Wir haben versucht, in der Runde auch über den Begriff uns klar zu werden und mit der Definition des voneinander abzugrenzen.
Ja.
Weil wir schon wussten, es gibt so ein Spiel, es greift so leicht mit übereinander. Wir haben zum Beispiel auch das Thema Validität mal mit diskutiert. Ja. Das hatte ich bei dem Telemedizin-Projekt mitgemerkt. Da geht es darum, wenn ich ein Röntgenbild habe in JPEG-Auflösung, dann ist das zwar für den ersten Zweck mit geeignet, aber wenn ich als Radiologe mir das dann näher anschauen will, reicht es nicht mehr von der Bildqualität her. War die Frage für uns, nehmen wir die Validität damit rein? Mhm. Haben wir uns dann dagegen entschieden und haben gesagt, nee, das ist in der Frage Integrität mit umfasst.
Ja.
Also genau. So ein Überlegungsprozess gab es schon. Und das war das Ergebnis der ersten Sitzung am da in Düsseldorf im Ende 98 war das. Und also wie gesagt, 5 Stunden haben wir da zusammengesessen und dann weiß ich noch, ich hatte dann mitgeschrieben auf meinem Laptop und Herr Engels sagte, dann können wir das nochmal zusammenfassen. So, Herr Schurich, Sie haben doch das gemacht. Und das waren das, was wir dann später in den Gesetz gefunden haben. Wir haben es ausgedruckt, haben es verteilt und haben uns alle angeguckt und haben gedacht, das ist es.
Ja. Und das hat ja bis heute Bestand?
Bei den also drei. In den grundsätzlichen Fragen, ja. Und dann haben wir noch hinterher zusammengesessen und also noch mehrfach getagt und haben dann noch weitere Sachen versucht mit anzupacken, Chipkartenregelungen und sowas. Aber das waren dann sozusagen alles nur noch spezielle Ausformungen dessen, was da vorne stand. Und Ziel war ganz klar, damals in den Novellierungsprozess das mit einzuspeisen. In einigen Ländern ist es gelungen.
Ja.
Dann, und das war auch gut so. Man stand immer vor der Frage, das war auch damals unser Problem, formulieren wir Ziele oder gehen wir auf Maßnahmen und konkrete Bedrohungslagen und Maßnahmen. Das Problem, was wir haben als Techniker im Bereich des Datenschutzes, wir haben eine so rasante Entwicklung der technischen Infrastruktur und der technischen Rahmenbedingungen und der neuen Dienste und Möglichkeiten, dass wir mit den Mitteln einer Gesetzgebung, die ja Abläufe impliziert hat, die länger brauchen, nicht hinterherkommen. Das bedeutet, wir haben uns damals ganz klar, und das war auch ein wesentlicher Schritt, entschieden, wir nehmen Ziele, dann, die wir definieren und die dann im Einzelfall mit untersetzt werden müssen. Und legen das alte Konzept, dass man Maßnahmen hat, die man abcheckt und abhakt in einer Liste, legen wir zur Seite. Mit der Gefahr, dass man auch beliebig bleibt. Wenn man das Ziel mit hat. Aber das war eine Grundsatzentscheidung, die haben wir ganz bewusst getroffen damals.
Ich freue mich sehr über diese Darstellung, weil es gab dann eine gewisse Pause in der Behandlung der Schutzziele, wenn ich das sehe. Und dann gab es ein neues Aufflammen, sozusagen eine zweite Generation zur Diskussion von Schutzzielen. Und dann gab es ein paar leichte Veränderungen. Und jetzt, wo ich jetzt die Geschichte jetzt kenne, zum ersten Mal höre ich sie so, wundere ich mich ein bisschen, weil die in der zweiten Generation angesetzt hatten, auf Widerstand trafen bezüglich der Schutzzieldiskussion, was ganz jetzt ganz unvermutet war. Viele Sachen waren schon durchdiskutiert eigentlich.
Es sind ja auch immer Generationen, die sowas mitmachen und dann das in die Breite bringen und das kommunizieren, und dann kommt eine neue Generation, die mit dem dann leben muss und neu anfangen muss. Und da gibt es schon einen qualitativen Unterschied zwischen der ersten Phase und der zweiten Phase. In der ersten Phase haben wir das fürs Gesetz formuliert. Wir haben aber nicht den Schritt gemacht, dass wir ein durchführbares, operationalisierbares Konzept auf dieser Basis geschaffen haben. Sondern das war damals die Entscheidung, wir haben versucht, beim BSI im Grundschutzhandbuch mit diesem Kapitel Datenschutz den Fuß in die Tür zu kriegen und das dann
2006.
auf dieser Basis sozusagen mit abzustecken. Ja. Dann, das ist ein Unterschied, ein qualitativer Unterschied, der auch im SDM jetzt mit deutlich wird, und das macht sich auch in der optischen Gestalt bemerkbar. Wir haben sozusagen eine Liste von Schutzzielen aufgestellt. Und jetzt haben wir ein Schaubild mit Querverbindung. Dann, das ist schon ein qualitativer Schritt, der neu ist, der auch notwendig ist. Also insofern bin ich froh, dass es weitergeht, das Konzept.
Herr Schurich, jetzt möchte ich mal zu etwas anderem kommen. Sie haben eine beeindruckende Antrittsrede gehalten, die in einem Interview, in einem Interview, das vor kurzem durchgeführt wurde, einen ganz kleinen Auszug dazu. Und ich komme nochmal auf das Interview gleich noch zurück. Aber ich möchte von Ihnen noch wissen, Sie sind ja auch Theologe und ja nicht ohne Grund. Und das Thema Menschenrechte, Grundrechte, Bürgerrechte und theologische Fragestellung, da kenne ich nicht viele, denen ich so eine Frage stellen kann. Ja. Haben Sie über diese Konstellation so ein ganz paar Gewissheiten in den letzten 20 Jahren entwickelt eine spezielle Reflexionsfolie, Menschenrechte und Theologie und theologische Frage?
Also lustigerweise hat sie diese Sache, diese Problematik mich von Anfang an bewegt. Und zwar deswegen, weil mein ehemaliger Chef Dr. Giesen mir beim Einstellungsgespräch die Frage gestellt hat, wann zum ersten Mal der Datenschutz in der Bibel auftaucht. Und das ist sozusagen als Motto dann mit erhalten geblieben. Ich habe das auch immer mal ganz gern mit hergenommen im Sinne des Brechtschen Verfremdungseffektes, dass man mal die klassischen biblischen Geschichten mal durchleuchtet. Was gibt es denn da für einen datenschutzrechtlichen Ansatz? Und da staunt man, den gibt es. Natürlich ist die Bibel keine hohe Lied des Datenschutzes, dann aber beschreibt eben Machtausübung auch in der damaligen Zeit. Und wenn Sie in die Weihnachtsgeschichte reingehen, in den Kindermord in Bethlehem, dann werden Sie die erste Rasterfahndung, überlieferte Rasterfahndung in der Geschichte dort mit beschrieben finden, wo eben alle männlichen Knaben in dem entsprechenden Ort und in dem entsprechenden Zeitraum aufgesucht werden. Das geht nur, wenn man im Hintergrund eine Erfassung hat, eine Statistik hat, eine Übersicht, ein Register hat, wo man das auch machen kann, wo man feststellen kann, wer ist denn in dem Zeitraum geboren und wer ist der Erste in der Familie.
in diesem Bereich. Heißt, Sie koppeln die Datenschutzfrage auch an die Machtfrage, höre ich
ja, klar, aus. Ganz
und
klar.
Und nicht an die Privatheits.
Ja, also das hängt miteinander zusammen, weil die Privatheit ja immer auch dadurch zustande kommt, dass man sich gegen den Machtanspruch des Staates wehrt und da eine Grenze versucht zu ziehen. Also wenn Sie das ganz bekannte Gleichnis vom Zinsgroschen hernehmen, wo die Frage im Raum steht, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gottes, was Gottes ist, dann haben Sie eine ganz ähnliche Fragestellung. Wo ziehe ich die Grenze zwischen dem staatlichen Machtanspruch und wo hört der staatliche Machtanspruch auf? Das ist hier in der Frage geht es um die Gottesverehrung, aber das kann man ganz, ganz leicht auch auf die Frage der Privatheit und der Privatsphäre übertragen.
Dann ist Datenschutz eine zeitlose Anforderung oder ein zeitloses Phänomen?
Also in der Grundkonstellation Privatheit, wo gibt es Rückzugsräume? Ja, auf jeden Fall. Dann denken Sie an den Psalm, von allen Seiten umgibst du mich, du kennst meine Gedanken und alles, was ich weiß, ist vorhergezeichnet und von dir vorhergesehen. Das sind schon solche Gedanken, das ist interessant, was man da überall mitfindet, wo plötzlich so diese Allmacht, diese göttliche Allmacht auf der einen Seite steht und die Frage im Raum steht, wo ist denn der Rückzug? Ich habe jetzt gerade eine interessante Diskussion miterlebt. Da ging es um die Frage, jetzt neu, wie weit ist Datenschutz im Internetzeitalter und wie weit stört der Datenschutz bei Big Data und Ähnliches. Und da habe ich auf dieses Überlieferte von Eric Schmidt vom Google ehemaligen Google-Chef überlieferte Zitat zurückgegriffen, wo der sagt, wir möchten Ihnen nicht nur Ihre Fragen beantworten, sinngemäß, sondern Ihnen sagen, was Sie für Fragen haben sollten. Dann, und wenn man das mit dem Psalm, den ich gerade erwähnt habe, mal gegenüberstellt, dann sieht man schon plötzlich, welchen Anspruch der da neue Datenerheber und Verarbeiter mit verfolgt, wo der andere die Gefahren sieht. Auch der Psalmist sieht die Gefahren des allumfassenden Anspruchs.
Das finde ich im Moment sehr interessant. Hat der Mensch noch die Chance, sich vor Gott zurückzuziehen? Also, oder wo das die Allmacht und der Allüberblick?
Also, als Theologe muss ich Ihnen sagen, nein. Das geht nicht, weil die göttliche Eigenschaft gerade die der Allwissenheit und der Allmächtigkeit ist. Also das ist die Beschreibung Gottes, aber eben Gottes. Und nicht dessen eines anderen Menschen und nicht dessen eines Unternehmens, denn das ist auch ein exklusiver Anspruch.
Ein exklusiver, denn okay.
Nur Gott ist allmächtig und nur Gott ist allwissend. Und nicht das Unternehmen Google und nicht der Staat. Sondern, also insofern hat man als Theologe auch einen guten Ansatz zu sagen, also bitte Staat, begrenze dich, du stellst dich nicht an die Stelle Gottes. Also ich finde ja in der Diskussion bezeichnend, dass man zum Beispiel solche Begriffe verwendet wie Data Evangelist und sowas.
Ja,
also
so
aus dem religiösen Bereich kommende und stammende Business Angel habe ich jetzt gelesen. Das sind die Leute, die dann die Botschaften, die frohe Botschaft, die gute Nachricht verkünden, dessen, was man erlebt. Also in der heutigen Diskussion erlebt man ja fast so einen Welterlösungsanspruch. Man will alle Krankheiten heilen. Man muss alles wissen, um den Weltfrieden zu schaffen. Sowas, das steht schon dahinter. Da baut man schon kräftig am Turm von Babylon.
Ja. In dem Interview, das Sie vor kurzem gegeben haben und was für mich mit den Ausschlag gibt, so, jetzt fahre ich zu Herrn Schurich, jetzt muss Herr Schurich auch nochmal interviewt werden. Da ist die Rede davon, dass es so eine Überhöhung der Berechenbarkeit geben soll, dass das alles vermessen werden kann.
Ja.
Und können Sie nochmal erläutern, was Sie sich dabei vorstellen? Die Berechenbarkeit des Menschen, die wollen wir Datenschützer genau nicht. Aber wollen wir nicht gerade, dass Organisationen berechenbar operieren? Was meinen Sie genau?
Ja, da ist was anderes gemeint damit. Und zwar im Hintergrund steht die Erfahrung, die wir beim Scoring machen, bei Algorithmen, die uns bewerten. Also das ist einer der großen Bereiche, wo auch Big Data mit eingesetzt werden, wo man versucht, ein digitales Abbild zu bewerten,
ja,
und einzuschätzen. Und da setze ich als Theologe an, also da kommt wirklich aus meiner theologischen Tradition heraus die Frage, ist denn dieses Bild des Menschen, entspricht das dem realen Menschen? Dann, wenn wir das Abbild immer mehr erhöhen, und da kommt auch das Vermessen ins Spiel, vermessen wir uns nicht, wenn wir den Menschen vermessen? Und ist die Beschränktheit unserer Algorithmen, die wir da haben, und dann jetzt kommt der Mathematiker ins Spiel, der weiß, dass auch unsere mathematischen Methoden immer Menschenwerk sind und auch fehlerhaft sind und durchaus nicht schaffen, ein komplexes Wesen wie den Menschen mit seinen Gefühlen, mit seinen Entwicklungsmöglichkeiten, mit seinen auch Änderungsmöglichkeiten, der ja nicht festgelegt ist, der wird gepresst in ein festes Korsett, was wir bewerten können. Und wir haben zum Beispiel in diesen Bewertungsmechanismen überhaupt nicht die Möglichkeit drin, dass jemand sich mal ändert, dass jemand zu neuen Gedanken kommt und seine politische Weltanschauung ändert, sein Verhalten ändert, sondern diese Frage steht im Hintergrund. Und wir nehmen immer an, dass wir mit Scoring-Verfahren und Bewertungsverfahren so ein tolles Bild erzeugen können. Jetzt in der aktuellen Diskussion bei Facebook-Krams, gerade mal nach dem US-Wahlerfolg, tauchte das wieder auf. Diese Studie eines Schweizer Forschers, der dann sagt, also ich weiß besser über Sie Bescheid als Sie selber. Dann, das ist ein bedenklicher Ansatz, den man da eigentlich hat. Und den hatte ich mit kritisiert, damals auch in meiner Antrittsrede. Ist auch ein Punkt, der mich immer wieder bewegt.
Ja, ich möchte auf den Punkt der Berechenbarkeit von Organisationen. Sind Organisationen denn berechenbar? Müssen wir fordern, dass sie berechenbar sind? Müssen wir fordern, dass sie im Grunde wie Maschinen funktionieren, damit man sagen kann, bis dahin ja und dann keinen Schritt weiter?
Also für Organisationen lasse ich da gern mit mir reden bei diesem Ansatz. Wir müssen... Wenn wir überhaupt, und jetzt kommen wir zurück auf das, was wir als Aufsichtsbehörde machen können, als Datenschützer, dann müssen wir in solchen Konzepten mit vorgehen und müssen das berechenbar und regulierbar und auch begreifbar machen.
Ja.
Dann. Und das bedeutet, wir müssen auch die Anforderungen schaffen für Organisationen, die tätig werden. Bei Organisationen ja, bei Menschen nein. Ja. Und genau deswegen müssen Organisationen berechenbar sein, damit die Menschen unberechenbar bleiben können.
Ja, ja. Sie beobachten den Datenschutz ja schon sehr lange. Sind Sie der dienstälteste LFD, wissen Sie das?
Also LFD insofern nicht. Da gibt es noch Professor Nellenfitsch, der ist 3 Monate länger im Amt. Und wenn man die Zeit davor mit dazu nimmt, also die Stellvertreterzeit, dann ja. Wobei es allerdings bei den Mitarbeitern durchaus auch noch einige gibt, die schon fast in die 80er Jahre noch zurückreichen.
Und sehen Sie thematische Verschiebung? Nehmen wir jetzt mal 20 Jahre.
Ja.
Sehen Sie, hat sich die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden, hat sie sich geändert?
Drastisch. Also bei mir wird das direkt mit deutlich. Ich bin hart angefangen als Referatsleiter für Technik Informatik und bin seit 96 dann auch Referatsleiter für neue Medien mit gewesen. Dann wir sind also am Anfang dieser Zeit ganz stark juristisch geprägt gewesen und die Technik war vielleicht so am Rande ein Aspekt, den man mit drin hatte. Das hat sich auch an der Mitarbeiterzahl deutlich gemacht und an der Mitarbeiterverteilung und auch an den Äußerungen, wie man nach außen hin aufgetreten ist. Dann, das hat sich immer mehr verschoben. Also wir sind immer stärker in den technischen Bereich rübergewandert. Auch die juristischen Themen, die wir betrachten, sind mittlerweile technisch geprägt und bewegen sich in einem technischen Umfeld. Und wo man vor 20 Jahren, vielleicht 30 Jahren vielleicht noch problemlos in der Datenschutzszene als Jurist reinkommen konnte und nie ein technisches Gerät in der Hand gehabt hat und durchaus einen Beitrag leisten konnte, ist das jetzt in der derzeitigen Zeit verdammt schwer. Da muss man eigentlich einen gewissen Grundrahmen haben und eine Kenntnis haben. Das merkt man übrigens nicht nur bei den Datenschützern, sondern auch bei dem gesamten Verwaltungsumfeld bis hin zu den Gerichten. Als Richter, als Verwaltungsrichter muss man langsam auch sich in einem technischen Verständnis bewegen. Und wenn man über Sachverhalte urteilen will, die man vorgelegt Also wer nicht weiß, was eine E-Akte ist und die nicht mal in der Hand gehabt hat und sich damit auseinandergesetzt hat, der kann dann auch schwer drüber urteilen, ob so eine Akte gültig ist und was da zum Beispiel im Prozess mit relevant ist. Ja. Also diese Technik, diese Techniklastigkeit ist deutlich stärker geworden, ja. Ja.
Haben Patentenanfragen zugenommen? Ist die Sensibilität in der Bevölkerung, ist die angestiegen bezüglich Datenschutzfragen oder ist die gleichmäßig geblieben?
Also die ist bei uns deutlich hochgegangen, sehr deutlich hochgegangen. Das liegt allerdings auch mit daran, dass wir den Privatbereich mit übernommen haben seit 2007 in Sachsen. Und in dieser Zeit ungefähr fällt auch gleichzeitig ein rasanter Anstieg. Also wir sind von ungefähr 100 Eingaben pro Jahr auf 800 Eingaben pro Jahr gestiegen. Dann, und das liegt auch schon daran, denke ich, dass die Bevölkerung, die Menschen eigentlich mehr in ihrem Umfeld sensibler werden und schauen, was berührt sie da. Sieht man auch an den Komplexen, die in Rede stehen. Das ist einmal Videoüberwachung, das zweite ist der gesamte Bereich Internet, Newsletter versenden, Identitätsdiebstahl und ähnliches. Und der dritte Teil ist Arbeitnehmerdatenschutz, also Beschäftigtendatenschutz, der in der Auseinandersetzung auch immer mit einer Rolle spielt. Ja.
Haben Sie eine Chance auf anlasslose Prüfung? Das heißt, Sie haben eine Strategie und sagen, jetzt gehen wir mal wieder zum Beispiel aufs Landeskriminalamt zu oder wir gucken uns jetzt mal die Krankenkassen oder die Versicherung oder die Banken an.
Also wir versuchen das im öffentlichen Bereich. Wir haben es in den letzten Jahren sehr wenig geschafft, weil wir eben als erste Priorität die Beantwortung von Bürgeranfragen haben und die Aufklärung von solchen Fällen. Das ist auch nachvollziehbar. Wir versuchen im Rahmen dieser Bearbeitung nach rechts und nach links zu schauen und zu sagen, wir haben so immer so ein paar Prüfkriterien. Wenn wir also uns eine Videoüberwachung anschauen, dann gucken wir uns auch gleichzeitig mit an, wie ist das mit den Beschäftigtendaten und wie ist das sonst in dem Unternehmen gestaltet, haben den Datenschutzbeauftragten bestellt und ähnliches. Dann aber bestimmte Bereiche, wo ich sehr gern reinschauen würde, da habe ich einfach nicht die Ressourcen dafür. Dann die eigentlich notwendig wären, gerade im Privatbereich. Im öffentlichen Bereich ist das nicht ganz so extrem ausgeprägt, da kann man das noch mitmachen und da ist man auch viel stärker mit eingebunden, schon in der Vorbereitung von bestimmten Projekten, wo man dann sieht, wie sich etwas entwickelt in der Breite, wo man auch mit vielen kommunizieren kann. Aber die klassische Kontrolle, dass man irgendwo hingeht, überfallartig, sage ich jetzt mal, und sagt, also wir gucken uns jetzt drei Landkreise in diesem Jahr an, die wir dann von vorn bis hinten prüfen. Das schaffen wir im Moment nicht.
Es gab einen großen Datenschutzvorfall, der mindestens deutschlandweit für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Das war die Funkzellenabfrage damals. Was haben Datenschützer aus diesem Vorgang gelernt? Und wie war damals die Konstellation? Was war das Problem?
Die Funkzellenabfrage ist eigentlich eine polizeiliche Maßnahme, die so dem Betroffenen nicht auffällt. Das liegt in der Natur der Sache, die ist verdeckt. Sie werden mit erfasst. Da werden von 100 Leuten bis zu 10.000 Leuten in einer Funkzelle mit einfach überprüft. Die werden aussortiert und in der Regel landet das dann in einem Ermittlungsverfahren. Möglicherweise gar nicht mal, sondern die Funkzellenabfrage ist nur der Hinweis sozusagen für weitere Ermittlungsschritte, die dann zur Überführung des Täters führen, sodass das Instrument als solches lange Zeit gar nicht im Blick der Öffentlichkeit war und der Wahrnehmung. Es gibt sogar so eine tolle Benachrichtigungspflicht bei der Funkzellenabfrage. Wenn Sie da mal nachfragen, werden Sie feststellen, dass die nie erfolgt, sondern immer ausgehebelt wird, weil man sagt, das ist zu viel Aufwand und das müsse man nicht machen. Man verarbeitet aber Daten. Und in der Fallkonstellation in Dresden ist es eben deutlich geworden, weil es im Zusammenhang mit Demonstrationsgeschehen stand und plötzlich offensichtlich wurde das hier, damals war es so, fast 1 Million Datensätze mit ausgewertet worden sind und man dann das als Standardmaßnahme hergenommen hat und einfach angefangen hat zu ermitteln. Ohne irgendwelche Konzepte, ohne zu prüfen, ob dann man etwas weniger macht und vielleicht das eingrenzt und sagt, diese wahnsinnige Datenmenge die man da am Anfang ermittelt hat, ob man nicht schon bei der Erhebung die beschränkt und dann zum zweiten Mal bei der Auswertung, das ist beides nicht erfolgt und dann ist es explodiert. Und wir haben damals einen sehr umfangreichen Bericht gemacht, der sowohl mal die rechtliche Seite und die technische Seite mit deutlich gemacht hat. Und das hat dann auch zu einer starken Konfrontation mit der Staatsregierung und den Beteiligten geführt. Aber wir haben es ausgehalten.
Und ist sie jetzt kleiner geworden und das ist jetzt kontrollierter geworden, was bei Funkzellenabfragen passiert?
Funkzellenabfragen gibt es immer noch, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja. Wir haben auch nie in der ganzen Zeit gegen die Funkzellenabfrage per se Widerspruch erhoben, sondern ich halte das durchaus für ein geeignetes Mittel. Man muss sich aber, wie gesagt, Gedanken machen, wo setzt man es ein und wie begrenzt man es in der Umsetzung. Und das, denke ich, trotz der Konfrontation, die es damals gegeben hat, ist aber so viel in den Köpfen geblieben, dass die Erfahrungen, die ich jetzt mache, zumindest zu einem kontrollierteren Umgang geführt haben, auch auf Seiten der Ermittlungsbehörden.
Sie haben in dem Interview auch davon gesprochen, dass die Aufsichtsbehörden sich von einer Aufsichtsbehörde zu einer Regulierungsbehörde jetzt wandeln muss, auch im Zuge der Datenschutzgrundverordnung. Was meinen Sie damit?
Also wir kommen durch die Grundverordnung viel stärker in dem Bereich Zertifizierung, Compliance-Regelungen, die ganze Vorabkontrolle heißt es jetzt nicht mehr, aber die Beratungstätigkeit, wie gestaltet man bestimmte Verfahren. Wir kriegen direkt durch die Grundverordnung, durch den Europäischen Datenschutzausschuss ja mit Befugnisse, dass wir sogar vorgeben, wie sich Datenverarbeitung zu gestalten hat. Und das ist mit der Regulierung gemeint. Also wir kontrollieren nicht einfach nur, was vorgegeben ist, sondern wir müssen sogar mit festlegen und beschreiben, wo wir hinwollen und was wir für Vorgaben machen, wenn man bestimmte Ziele umsetzen will.
Das heißt, das Privacy by Design durch die Mitarbeit in der Spezifikationsphase eigentlich schon umgesetzt.
Ja, das bedeutet also auch in Prozessen von Neuentstehung muss man ganz am Anfang mit rein. Und zwar nicht erst in der Entwicklungsphase, sondern schon in der ganz Startphase, wo man sich überhaupt überlegt, wie man ein Projekt gestaltet und was man damit will, haben will. So, das geht bei öffentlichen Stellen noch einigermaßen, da kann man das gesetzlich mit verankern. Bei privaten Unternehmen ist das de facto nicht möglich. Da muss man Vorgaben machen und Handlungsanleitungen schaffen, sodass das Unternehmen, wenn es zum Beispiel ein Produkt entwickelt und sagt, oh, hier könnte was datenschutzrechtlich Relevantes sein, sei es eine neue Dating-App oder sowas, dass man dann irgendwo mit nachschauen kann und sagen kann, gut, okay, da gibt es möglicherweise diese Fallstricke und die werden wir so und so mit handhaben. Und wenn ich dann so ein erstes Konzept habe für meine Dienstleistung, dann kann ich mich gegebenenfalls auch an die Aufsichtsbehörde wenden. Aber dafür muss man eben was haben.
Ja. Ich bin aus meiner Sicht schon bei der letzten Frage eigentlich und wir berühren Sie schon, wie Sie jetzt die Zukunft des Datenschutzes sehen. Einmal sehr diszipliniert an der Datenschutzgrundverordnung nochmal argumentiert. Ich habe schon herausgehört, von der Prüf- und Sanktionsseite weg mehr zur Beratungsseite und zur Gestaltungsseite. Ja. Und das ist der kleine Fokus. Und der große Fokus ist, ob man nicht durchaus behaupten kann, dass die Frage, ob es Datenschutz gibt, ob das so auf, wie es mit dem Datenschutz in Zukunft wirklich weitergeht, da kann man ja durchaus pessimistisch sein. Und da würde ich gerne auch Ihre Meinung zu hören. Also erstmal die kleine Frage zur Datenschutzgrundverordnung, was ändert sich für die aufsichtsbehördlichen Tätigkeiten und dann sozusagen die große Frage.
Also das haben Sie schon, denke ich, zutreffend beschrieben. Wir kommen weg von der Prüfung, wo die Sanktionsmöglichkeit sozusagen das Erste ist, was man macht. Man schaut sich an und dann haut man mit dem Hammer drauf und sagt, du hast das falsch gemacht. Sondern wir kommen eben stärker dazu, dass man sagt, das ist der Rahmen, der dir vorgegeben ist, in dem musst du dich bewegen und dafür kannst du was tun, dann macht derjenige was. Dann muss man allerdings wissen, also wenn es dann schief geht oder wenn jemand sich dem entzieht, dann muss man immer noch die Sanktionsmöglichkeiten haben und die muss man dann auch mit ausüben. Also das haben wir auch durchaus bei uns hier mitgemacht. Also ich habe schon bis zur oberen Gerichtsbarkeit Verwaltungsprozesse geführt gegen Unternehmen und mich auch durchgesetzt. Also das gehört dann dazu. Also ja. Sonst bleibt das andere kraftlos. Das muss ich ergänzen. Dann im Großen wird es dazu führen, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden, und jetzt rede ich schon fast im europäischen Rahmen, weil das der Rahmen ist, den wir jetzt durch die Grundverordnung mit vorgegeben haben, dass wir einen viel stärkeren Part als die Working Party 29 bisher gehabt hat, übernehmen müssen in diesem ganzen Konzept des Datenschutzes. Denn das, was der Europäische Datenschutzausschuss vorgibt und an Richtlinien, Opinions und Ähnliches veröffentlicht, wird für Unternehmen interessant werden, die sich im europäischen Markt bewegen. Ich mache mir da nichts vor. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung und die Richtlinie, das war jetzt ein toller Aufschlag. Da haben die drei Beteiligten, das Parlament und die Kommission und der Rat, hart gearbeitet dran, auch sehr lang dran gearbeitet, starken Lobbydruck erfahren. Aber das ist jetzt das, was wir haben. So, und jetzt kommen wir in die Phase der Umsetzung. Und wenn man sich europäische Gesetzgebungsprozesse anschaut, dann dauern die sehr lange, sind sehr umständlich und schwierig, sodass ich damit rechne, dass bei der neuen Entwicklung und den technischen Veränderungen diese drei ursprünglichen Gesetzgeber nicht die Möglichkeit haben, adäquat zu reagieren und sich darauf einzustellen. Das haben sie auch gesehen und haben dann entgegen dem ursprünglichen Ansatz dem Europäischen Datenschutzausschuss, also die Gesamtheit der Aufsichtsbehörden, viel stärker mit Kompetenzen ausgestattet. Und die müssen jetzt handeln. Also das bedeutet auch durchaus, dass wenn große Unternehmen wie Microsoft oder Amazon Datenverarbeitung machen, dass wir mit denen kooperieren müssen, die auf uns zukommen müssen und wir mit denen sozusagen gestalten müssen. Und da sind wir wieder bei dem Regulierungsansatz. Wir haben jetzt die Aufgabe zu gestalten. Dann außer uns oder wer macht es sonst? Dann, wenn wir es nicht tun, dann ist freies Spiel der Kräfte. Und da verfolge ich noch immer den alten europäischen Kerngedanken, dass es zu einem guten Staat gehört, dass man auch reguliert und Grundrechte schützt durch Regulierung.
Das ganz große Bild wäre noch die Frage, ob angesichts von Facebook und Google und der Übermacht Datenschutz überhaupt noch eine Chance hat.
Ich denke schon, weil man sieht ja das jetzt in der aktuellen Situation, dass es durchaus große datenverarbeitende Unternehmen wie Microsoft und Apple, gerade die beiden, die ich jetzt mit gibt, die Datenschutz zur eigenen Unternehmensstrategie mit hinzunehmen. Gut, mit denen muss man sich immer noch auseinandersetzen. Das ist nicht so, dass die sozusagen sanktionsfrei dann das Ganze machen können. Aber bezeichnend ist, dass diese erkennen, zu deren Kerngeschäft die Verarbeitung von personenbezogenen Daten gehört, dass man mit diesem Pfund wuchern kann, weil es möglicherweise von Seiten der Kunden ein Bedürfnis danach gibt, sich nicht vollkommen auszuliefern. Mit den anderen, die das nicht akzeptieren, da muss man halt die Daumenschrauben anlegen.
Herr Schurich, ich danke für das Gespräch.
Bitte.